Tommy, wenn deine Partnerin mal wieder keine Lust auf Geschlechtsverkehr hat, dann ist es entweder Übertraining oder...
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning-Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Wir sind zurück, Leute. Herzlich willkommen zur 34. Folge und gleich mal Tommy Schachmatt gesetzt hier in der ersten 5 Sekunden.
Ja, das war aber ein Ass in die Fresse auf gut Deutsch. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 34. Folge der Trailfellows. 2 Wochen ohne Marius und ohne Tommy. Wie kann das funktionieren? Gar nicht, oder?
Gar nicht, ja, das geht nicht. Ich weiß, ihr seid alle draußen gefrustet. Ja, ihr habt euch alle schon Gedanken gemacht, ihr habt so viel trainiert, dass ihr fast schon im Übertraining gelandet seid, ja. Und
Ja.
wir haben uns deswegen überlegt, wir wollen euch mit dem Thema heute mal so ein bisschen abholen und euch vielleicht mal wieder aus dem Übertraining in das Untertraining bringen, ja.
Aber weißt du, was ganz, ganz Schlimmes? Jetzt haben die Leute 2 Wochen auf uns verzichten müssen. Wir kommen mit so einem verdammt ernsten Thema um die Ecke. Alter, was ist denn
Ja,
los?
ja.
Also,
Ja, Leute, wir haben jetzt noch 5 Minuten ein bisschen Vorgeplänkel hier, ein bisschen gequatsche Zeit. Da können wir unser Lächeln noch auf den Lippen lassen und dann müssen wir ein
ja.
bisschen ernster werden.
Das können wir da gar nicht mehr,
Nein,
oder?
nein, nein, natürlich nicht, ja. Wir werden niemals ernst. Tommy, ich würd mal sagen, erstmal, ich meine, jetzt die Leute wollen ja auch mal wissen: Hagelschaden, Umzug nach Hamburg, du bist jetzt der Vater der Heideschnucken, ja. Was ist, also, wie geht's dir? Ja, wie.
Ich glaube, ich lasse mir dir so eine Heidschnucke mal tätowieren. Habe aber noch keine gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie nur mal gehört. Also sie mal
Vielleicht
Blöken
sind sie ein
hören.
Mythos.
Ja, vielleicht sind sie das. Ich werde es spätestens am, das muss ich gerade überlegen, 6. September beim Brunsberglauf, bei dem ich jetzt angemeldet bin, werde ich versuchen, sie zu finden, wenn ich da durch die Heide pflüge. Und Marius, ich muss dir was verraten. Ich habe letzte Woche 600 Höhenmeter hingekriegt.
25 Kilometer um den Bumsberg, oder?
Nein, es waren sogar nur 14 Kilometer. Ich war
Ah.
total begeistert. Ich habe richtig Höhentraining für mich umsetzen zu können.
Stark.
Nein, wie geht's mir? Aber mir geht's gut. Ich hab neulich auf Instagram einen schönen Post abgesetzt mit einem wunderbaren Blick über die aktuell blühende Heide. Das sieht wirklich wunderschön lila blühend aus. Auch im Norden kann man Trailrunning genießen, weil es ist richtiges Trailrunning. Es hat weniger bis gar keine Höhenmeter, je nachdem, wo man läuft. Aber vielleicht muss man das eigene Verständnis des Trailrunnings nochmal in Frage stellen oder beziehungsweise anpassen, justieren, neu definieren. Aber es geht definitiv.
Also die zugezogenen Allgäuer, die können natürlich hier mit ihrer Großfresse sitzen und sagen, das ist kein richtiges Trailrunning. Aber nein, auch ich habe ja in Berlin Trailrunning betrieben. Da gab es da noch keine Berge, ja. Und also da hatte ich noch keine Berge vor der Tür. Ja. Einen Berg gab es da schon. Der wurde irgendwann mal 46 aufgeschüttet oder so, sowas in der Zeit. Aber nein, ich bin auch der Meinung, Trailrunning ist nicht über Berge zu definieren, sondern einfach über ein gewisses Mindset. Ich sage ja immer, wie unterscheidet man einen Wanderer und einen Trailrunner? Ja? Es ist alles nur eine Mindset-Frage. Ja?
Ja. Und eine Klamottenfrage, das hat man, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal, ja.
Es ist nur der Lifestyle. Ja? Das reicht schon manchmal. Also auch in Hamburg und Kiel und Flensburg und so weiter. Ja.
Aber bevor ich dich frage, wie es dir geht, dieses Thema beschäftigt mich gerade massiv. Ne? Was ist Trailrunning? Wie definiert man sich das für sich? Weil ich muss mein Training ein bisschen umstellen, damit ich die entsprechenden Herausforderungen für die nächsten Monate auch gut umsetzen kann, die Ziele erreichen kann. Und weißt du, was der größte Veränderungspunkt im Training war, ist, dass ich habe am Wochenende 50 Kilometer gemacht in Vorbereitung auf den Kulamann. Und 50 Kilometer musste ich plötzlich laufen. Es gab
Ja.
keine Erholung durch irgendeinen Uphill oder
Ja.
sonstiges zwischendrin.
Endlich wieder
Ich
Uphill,
musste verdammt nochmal 50 Kilometer laufen. Völlig
Endlich wieder
neue
hiken, ja,
Erfahrung.
Stöcke
Ja,
raus.
genau.
Doch, doch, so geht es mir öfter mal, auch wenn so laufbare Übergangspassagen sind, dann denke ich mir auch, ey, wann kommt der nächste Berg? Ja, ja,
Schlimm.
das ist ja wie die Frage auch bei den Triathleten, oder? Nur weil man schwimmt, Rad fährt und läuft, ist man noch lange kein Triathlet. Ja?
Ja,
Und ja, so ist es da auch. Ja.
ich bin keiner. Ich müsste mir das noch in die richtige Reihenfolge aufschreiben, weißt du, damit es mit den Übergängen richtig klappt. Aber bevor ich
Genau,
mit der Badehose dann
damit
auf
man
die,
nicht auf einmal losläuft nach dem Schwimmen. Ja.
ja, die Badehose als Fahrradhelm ansehe, wer weiß. Wie hast du die letzten 2 Wochen verbracht?
Tommy, ich war beim Mountain Camp. Vielleicht hat man den einen oder anderen Post gesehen, wo ich ravend auf dem Berg stand mit 120 Teilnehmern. Es war wirklich cool. Also es ist schon ein bisschen was anderes, oder? Also es geht so ein bisschen ab von, glaube ich, von unserer so, wir sind so ein bisschen altbacken, ne? Wir sind so die alte Trailrunning-Bubble, die so auch ihre Verfahrensweisen hat, wie sie sich so am Berg verhält und bewegt, ja. Und diese Community dort kommt so, ja, so aus Richtung Midnight Runners, Kraft Runners, und das sind sehr junge Community-Run-Gemeinschaften. Und die sind so geil, die sind so herzlich, die haben so einen Spaß, weil die Trailrunning gar nicht in dem Camp so richtig, also es ist schon unter dem Topic Trailrunning, aber eigentlich ist das versteckte Topic, ist, wir haben da eine geile Zeit. Wir machen uns einfach nicht so wichtig draus. Ja? Und da geht keiner rein und sagt, ich muss jetzt hier jeden Tag die Berge wegflexen und muss hier jeden Tag so mir hart geben. Manche sagen einfach, ey, das ist die schönere Strecke, da kommen wir an ein paar Wasserfällen vorbei, oder ich fahre hier mal mit der Gondel hoch, dann kann ich über den Grat laufen oder so, wenn man nicht ganz so doll trainiert ist. Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz nett, weil da waren viele Anfänger bei, viele, die noch nie Trailrunning betrieben haben, die haben wir da mehr oder weniger auch so ein bisschen in diese Welt reingeführt. Ich habe da natürlich auch meine Expertise in Form von Technikkursen mitgebracht und so weiter. Es war auch sehr spannend, die Leute mal ganz am Anfang abzuholen. Waren aber auch teilweise sehr erfahrene Ultraläufer dabei, die dann natürlich da auch die Hochkrimmler Bergwelten da erobert haben und sich da auf ein richtig schönes Camp gefreut haben. Also, und nebenbei haben wir dann eben recovered, wir haben gemeinsam mal ein alkoholfreies Hefeweizen auf der Terrasse getrunken, haben währenddessen noch ein bisschen Mobility gestretched, wir sind morgens, haben uns morgens gemeinsam warm gemacht, wir haben gemeinsam gegessen und das 4 Tage Volldampf. Also waren gemeinsam in der Sauna, es war alles, es war sehr, sehr schön. Also da kann ich wirklich mal eine Lanze für brechen. Das Trailrunning Camp, themountaincamp.de, bin ich der Meinung, gibt es jedes Jahr. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ich habe mich wieder committed sozusagen, damit dann nächstes Jahr wiederzukommen. Schöne Grüße gehen raus an den Organisator Jonas, ein super Typ. Meldet euch da einfach mal an. Wenn ihr Bock habt auf ein Trailrunning Camp, was nicht so verbissen gesehen wird, was dafür da ist, um Leute kennenzulernen, ist es genau richtig. Und wie man es sich so wünscht, habe ich danach erstmal gar nichts gemacht. Ja, so, und zwar war ich dann schön übertrainiert erstmal nach dem Camp. Nein, danach war jetzt so seit 2 Wochen im Prinzip, ist jetzt so eine Zeit gerade, wo Olivia nicht mehr in der Krippe ist, oder die hat Urlaub, wohlverdient, und wir haben viel Familienbesuch, und das bedeutet einfach für mich auch mal 1,5, 2 Wochen ein bisschen runterfahren und versuchen das Ganze auch zu genießen, ja, obwohl ich ja als, sag ich mal, Solopreneur, wenn ich das mal so ausdrücken darf, oder Selbstständiger, ja. Ich bin beruhigter, wenn ich Zeit habe, Dinge abzuarbeiten und in die Wege zu leiten. Ich werde gar nicht so beruhigt von Urlaub. Urlaub stresst mich eher sozusagen. Von daher ist es ganz gut, dass ich mir auch zwischenzeitlich mal ein bisschen Zeit nehmen konnte, um unser nächstes großes Projekt vorzubereiten. 5. September. Du bist am Bumsberg und wir sind in Meierhofen im Zillertal und sind natürlich wieder bei Ultrax dabei mit ganz, ganz vielen aus dem Team, mit ganz, ganz vielen aus der Community. Wir freuen uns riesig drauf und sind natürlich auch wieder mit unserem Performance Lab dort vor Ort. Also ihr findet uns da auf der Expo.
Spannend. Mit Volldampf in die Sauna, hast du gerade gesagt. Das fand ich eine schöne Metapher. Ja. Oder eher aus der Sauna wahrscheinlich heraus.
Ja, ja. Also ich sag mal, wir haben in der Sauna mehr geflext als auf dem Trail. Ja.
Nochmal ganz kurz auf das Generationsthema, was du gerade aufgemacht hast. Ich finde das ja, wenn ich mir neue Laufgruppen anschaue, die dann mit Lastenrad und DJ-Pult durch die Gegend fahren und im Schlepptau 30, 40, 50 Läuferinnen und Läufer dabei haben und da wirklich eine Party haben. Das ist eigentlich genau das, was du gerade sagst. Das ist so nach dem Motto, ist das Training oder haben die Spaß oder was ist das eigentlich, was die da machen?
Die kommen nicht ins Übertraining.
Man weiß es nicht so richtig, ne? Aber ist es vielleicht, hängt es damit, dass das Thema Trailrunning in dem Moment nicht so verbissen gesehen wird, wie es in vielerlei Hinsicht vielleicht von dem einen oder anderen mittlerweile wahrgenommen und umgesetzt wird?
Ja, also ich bin schon der Meinung, es hat sich so die letzten Jahre immer mehr rauskristallisiert, dass so die ganz alten Stakeholder, ne, die ganz alten Eisen in der Szene, wo man sagt, die schon wirklich über 10, 12, 15 Jahre dabei sind im Trailrunning, die beobachten natürlich auch die Szene und die haben sie damals anders kennengelernt. Damals, glaube ich, schon waren die. Ja, haben die, genau, ja, natürlich die Pioniere irgendwo, ja, und vom deutschen Trailrunning oder vom deutschsprachigen Trailrunning. Und klar wird es dann auch kritisch betrachtet, aber letztendlich haben wir so einen großen Druck in diese Läuferszenen rein, dass natürlich auch ein Großteil dann ins Trailrunning sich interessiert, weil es einfach der coolere, die cooleren Dudes sind, ja, der coolere Sport ist, als nur auf der Straße rumzuhängen. Und dann am Ende finde ich das, ich finde es super spannend als Chance, mal was Neues zuzulassen. Und wir hatten ja schon mal geklärt, oder? Die Veranstalter, wir haben so einen Zulauf auf die Veranstaltungen, die Veranstalter müssen neue Formate schaffen. Ja. Und es wird auch in solche Richtungen gehen. Es wird auch darin gehen, einfach Community. Es werden immer mehr, wir haben teilweise beim Zoot hatten wir irgendwie 7 Möglichkeiten, an irgendeinem Community-Run teilzunehmen. Ja, ja. Da wird dann Kaffee getrunken, da wird dann gemacht, getan. Irgendwann wird es vielleicht auch hauptsächlich vom Veranstalter schon angeboten. Dann, wir fahren da oben alle, wir laufen da oben alle rauf auf den Berg als Community. Wir machen dort Party, wir machen Musik. Wir tun vielleicht, geben vielleicht auch den Bergen etwas wieder. Ja? Nicht nur Lärm reinbringen, sondern wir schauen auch, dass wir dann den Müll oder vielleicht irgendwas wieder mit rausnehmen. Ja? Keine Ahnung. Also es kann ja Konzepte in die Richtung geben. Und ich sage, es werden in den nächsten 1,5, 2 Jahren immer mehr solche neuen Formate, an die wir uns erstmal gewöhnen müssen, aber an die wir uns auch gewöhnen werden, entstehen. Ja.
Da bin ich von überzeugt, denn ich nehme nächstes Jahr natürlich im Team Finishline Emotions, was wäre anders auch sonst machbar, bei einem dieser neuartigeren Events teil. Denn ich habe mich jetzt vor 2 Wochen beim Free Kings, Free Hills für die 100-Meilen-Distanz angemeldet. Oh. Und ich war total geflasht. Ich habe es nebenbei mitbekommen in den sozialen Netzwerken, die Ausgabe aus diesem Jahr. Hab mir dann das Ganze mal näher angeschaut. Findet ja am Dreiländereck, Bayerischer Wald, Böhmerwald, Österreich statt. Immer so auf den Grenzfaden da lang wandeln. Und die haben das umschrieben. Ich krieg's nicht mehr vom Wortlaut ganz genau hin, aber sie haben... Ich glaube, das hat 6.000 Höhenmeter der 100 Meiler, also auch nicht von der Hand zu weisen. Geht auf maximal, ich glaube, 1.300 Höhenmeter hoch. Jetzt großartig kein alpiner Anspruch dahinter, viel Laufbares. Und die haben es irgendwie umschrieben mit Laufen, echtes Trailrunning statt Hiking-Gekraxel oder irgendwie sowas haben sie geschrieben. Ah, ja. Also so ein bisschen kleine Stiche in die
alpine Richtung. Kleiner Wink gegen die alpinen
Läufe. Ne?
Ja, ich glaube, kann man ja mal machen. Also,
ja, es ist Spaß. Ich glaube aber, dass das schon die Zukunft sein wird, neben den Unwägbarkeiten, die rein klimatisch und von den Zuständen am Berg, die alpine ausgerichteteren Fleckchen doch stark beeinträchtigen und beeinflussen werden.
Ja, ja, ja. Ja, super spannendes Thema, Tommy. Super spannendes Thema. Ich glaube, das sollten wir vielleicht nochmal in einer extra Folge aufrollen.
Machen wir.
Nicht, dass wir uns hier verquatschen.
Sozusagen. Nee, verquatschen wir nicht. Aber das Thema Übertraining, oder da kommen wir ins Training rein, ist ein Thema, was, glaube ich, jeden, der einen relativ engen Wettkampfkalender hat und zumindest ist meine Wahrnehmung von vielen Hörerinnen und Hörern, die uns hier zuhören, dass diese Wettkampfhäufigkeit in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, weil es einfach immer mehr Angebote gibt und klassisches FOMO, oh, ich sehe was, gefällt mir, ich melde mich mal schnell an, bevor die Plätze weg sind, der Wettkampfkalender sehr schnell voll ist und dann die Frage ist, ja, wie baue ich meinen Trainingsplan auf und vor allen Dingen, wie takte ich denn die Menge an Wettkämpfen gegebenenfalls ein, um irgendwann auch nochmal ich sein zu können, der kein Trailrunner ist, ich sein zu können, der regeneriert ausreichend.
Ja.
Also deswegen glaube ich, dass das Thema Übertraining, können wir gleich nochmal genauer erklären, oder sollten wir genauer erklären, was ist das überhaupt, eigentlich jeden und jede, die hier zuhören, betreffen kann.
Absolut.
Und dadurch von Interesse sein sollte.
Und wir können da gerne gleich auch nochmal so ein bisschen abgrenzen. Für mich super wichtig, dass wir so mal so einen kleinen Disclaimer raushauen hier, weil letztendlich, und das wisst ihr ja, unser Format hier, die Trail Fellows, die stehen dafür, dass wir Themen einfach erklären oder auf einfache Art und Weise versuchen rüberzubringen, damit eben auch jeder, der nicht unbedingt Sportwissenschaft studiert hat oder Medizin studiert hat, hier auch noch irgendwo mitkommt. Und ich sage mal ganz deutlich, ich habe mir heute 2, 3, 4 Podcasts angehört zum Thema Übertraining, einfach weil ich keinen Scheiß erzählen wollte, weil wir doch wahrscheinlich, und weil ich wusste, dass das ein Thema ist, was sehr, sehr tief in die Biomechanik, in hormonelle Abläufe, kaskadenartig irgendwie da in die Tiefen der Zellen und so weiter geht. Und wir werden dem Thema in der fachlichen Tiefe natürlich nicht gerecht im Sinne einer medizinischen Herangehensweise. Ein richtiges Übertraining ist ganz klar abzugrenzen. Das ist eine Art schon, sag ich mal, Krankheit, die durch einen zu hohen und zu langen Stresslevel entsteht. Und das wollen wir, also wir wollen das schon versuchen zu umreißen und eine gewisse Sensibilität dafür euch nochmal so aufzuzeigen. Aber vor allem wollen wir mehr so aus der Praxis rübergehen. Wie kann man das erkennen? Wie kann man diese Warnzeichen vielleicht erkennen? Und was kann man vielleicht zu Hause tun, um seine Belastung besser zu steuern und sich nicht in den Übertraining zu steuern? Das ist vielmehr sozusagen der, der, der Hintergrund, warum wir das Thema einfach mal aufgreifen wollen und sensibilisieren wollen. Ja, also bewusst wieder mal, und dafür stehen wir, kein Nerd-Talk zu einem eigentlich sehr, sehr komplexen Thema. Wir versuchen das Ganze für euch natürlich ein bisschen anschaulich zu umreißen.
Du hast es ja in der Folgenüberschrift so schön formuliert mit bist du nur müde oder ist das schon Übertraining? Das trifft es ja im Endeffekt ganz genau, weil was ist ein Übertraining? Du hast ja gerade eben gesagt, und die Literatur umschreibt es ja auch so, es ist ein Krankheitsbild, was entstehen kann, wenn zu hartes Training über einen zu langen Zeitraum ohne ausreichend Regeneration, ohne ausreichend Zeit für die Superkompensation, die uns dann entsprechend weiterbringt in der Trainingsentwicklung, vonstatten ging. Es gibt aber keine Definition, zumindest habe ich keine gefunden im Literaturstudium, die mir sagt, dann oder dann greift das Übertraining und ab diesem Punkt ist es vorhanden und unter diesem Punkt ist es noch nicht vorhanden. Das ist so individuell.
Und das macht die Sache so vage, warum auch wir natürlich als medizinische Laien, ja, wir sind da kein ausgebildetes Fachpersonal, was jetzt dann da irgendwelche Diagnosen aufstellen könnte. Ja, es ist ein sehr individuelles Thema. Nur weil jemand 12 Stunden trainiert und der andere 8, heißt es nicht, dass derjenige, der 8 Stunden trainiert, nicht in ein Übertraining, nicht in dieses Syndrom, ja, das ist ja OTS, das ist ja immer, ne, so wie Red S, das ist ja auch immer ein Syndrom, ja, was da, und das heißt nicht, dass die Person da nicht reinflutschen kann, ja. Und warum das Ganze, da gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein und auch, so ein paar Marker, es gibt eben keine klare Definition. Die Definition von einem Übertraining im Gegensatz vielleicht oder im Verhältnis vielleicht zu einem zu einer Überlastung, also ne, es gibt ja so funktionelle Überlastungen oder nicht funktionelle Überlastungen im Training, die sind ja gewollt. Also wir wollen ja grundsätzlich im Training erstmal einen Reiz setzen, wir wollen also eine Belastung reinsteuern, dann wollen wir ermüden. Das mache ich tagtäglich mit den Athleten, machen wir tagtäglich, ja. Wir wollen uns belasten, wir wollen ermüden, damit wir dann mit der Erholung in die Superkompensation kommen. Also damit der Körper den Reiz aufnimmt und superkompensiert, also überkompensiert mit einer besseren Leistungsfähigkeit. So, ja, das ist dann halt die Anpassung. Wenn in dieser Kette jetzt irgendwo ein Punkt gestört ist oder fehlt oder zu viel ist, kann das schon in diese Richtung gehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, weil jetzt dann jemand kommt und sagt, ja, aber der eine hat aber nur 8 Stunden trainiert, wie kann der denn im Übertraining sein? Ich trainiere ja 16 Stunden die Woche. Es ist eigentlich weniger die Belastung, sondern vielmehr die Regeneration. Also ich glaube, dass viele Menschen, die im Übertraining landen, nicht unbedingt aufgrund von der Belastung, von zu viel Belastung da drin gelandet sind, sondern von einer fehlenden oder schlechten Regeneration. Das sollte vielleicht nochmal, vielleicht hätte der Körper das auch kompensieren können, die Belastung, aber die Regeneration hat vielleicht gefehlt in irgendeiner Form.
Ja, also eindeutig, das Thema Übertraining kommt durch zu wenig Regeneration. Das kann man relativ gleichgezogen auf die meisten Fälle runterbrechen. Die Frage ist ja, wie komme ich da hin? Und das Mindset und das Denken, was viele Athletinnen und Athleten an den Tag legen, oh, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht so fit, also trainiere ich mehr, um etwas zu erreichen, ist einer der wichtigsten oder einer der häufigsten Fehler im Umsetzen eines Trainingsansatzes, der in ein Übertraining führen kann. Aber was heißt denn Übertraining? Wenn ich wirklich in einem Übertraining drin hänge, ja, dann kann ich in der Regel trainieren und werde nicht besser. Ich werde keine Zuwächse in Form von einem Fitnesszustand merken. Ganz im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich Rückschritte machen in der Pace, in der Art und Weise der Belastungs. Ich habe heute Fortfindungsstörung. Ich kann 2 Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen und schon fehlen mir die Worte, Marius. Wie kann ich Belastungen ver...
Du hast mit deiner Partnerin auch zu Hause nicht viel geredet, sozusagen.
Ja, ne, wahrscheinlich, ja.
Das wahrscheinlich ist sie nicht im Übertraining. Ja.
Aber, wie kann ich Belastung vertragen? Das wollte ich sagen.
Ja, und ja, genau. Wie viel Belastung verträgt man? Einerseits natürlich, und Belastung ist ja kein einseitiges Thema im Sinne von, jetzt gibt es nur das Training, was nicht belastet, in Form von Trainingsstress. Das können wir relativ gut messen, da können wir uns relativ gut steuern, sag ich mal. Wie ihr das zu Hause am besten mal reinsteuert, dazu kommen wir dann später noch. Aber was gibt es denn noch für Einflüsse, die mich stressen? Und da muss man einfach sagen, alles. alles, was ihr macht, stresst euch und alles, was ihr macht, könnt ihr, sag ich mal, von dem könnt ihr euch stressen lassen. Für manche ist ein Familienausflug eben das Schönste der Welt, da kann man runterkommen, da kann man so richtig die Woche vergessen sozusagen, und für manche ist das purer Stress. Für manche ist die Arbeit purer Stress. Nicht ohne Grund haben wir so viele Burnout-Fälle in dieser Zeit, ja, weil natürlich das Stresspensum in unserer Gesellschaft wird immer größer. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen immer mehr Leistung bringen. Das stresst uns als Menschen, das stresst viele, viele Arten von Menschen von uns. Manche sind High-Performer, die gehen da durch, als wäre es nichts. Die können viel trainieren, denen kannst du Training geben, bis zum geht nicht mehr. Die werden das immer irgendwie wegregenerieren, weil das so eine digital gesteuerten Typen sind. Und dann gibt es einfach andere, die da mehr, wo die Energie eher in Wellen fließt und wo man dann einfach auch mal dann zur richtigen Zeit schauen muss, dass man das Ganze anständig erholt und regeneriert.
Du hast ein Energielevel. So, und das Energielevel hast du für den ganzen Tag, für alle die Bereiche, die du gerade angesprochen hast, inklusive, und das darf man ja nicht vergessen, die meisten, die uns hier zuhören, haben doch einen relativ hohen Anteil an Wochenstunden in Sport gesteckt. In welcher Art auch immer. Laufen, Radfahren oder was auch immer noch auf dem Trainingsplan oder eben auch nicht auf dem Trainingsplan in vielen Fällen steht. Und diese Energie, das Energielevel ist endlich. Und da braucht es eine Energiezufuhr. Das kann ich über Verpflegung machen, das kann ich über Getränke machen, das kann ich ja vor allen Dingen aber auch über eine Stressregulation machen. Die Energie so aufrecht zu erhalten, dass für diese 10, 12 oder noch mehr Stunden Sport entsprechend ausreichend Energie da ist, um A, die Reize, die gesetzt werden sollen, überhaupt zu erkennen als solche, die dann im Trainingsplan entsprechend umzusetzen in einem adäquaten Training. Ja, und dann vor allen Dingen die Reize, das, was du vorhin gesagt hast, auch zu verarbeiten, dahingehend, dass der Körper sich entsprechend anpassen kann. Und diese vielen Rädchen, die da ineinander greifen sollten, sind ziemlich fragil aus meiner Sicht. Und ich warne immer davor, einem Trainingsplan 1:1 entsprechen zu wollen. Vielleicht auch, wenn man einen eigenen Trainer oder eine Trainerin hat, dem Trainer oder Trainerin das Gutes zu tun, indem man sagt, ich erfülle 100% und ich übererfülle vielleicht auch, um zu zeigen, wie gut ich bin, ohne Rücksicht zu nehmen auf den eigenen Alltag. Und wenn der eigene Alltag sagt, es war stressig und der Trainingsplan sagt, aber einen relativ schweren Reiz, gibt einen schweren Reiz vor, dann ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht so verkehrt zu sagen, nee, das geht heute nicht, weil das Energielevel nicht ausreicht.
Am Ende muss es natürlich immer ein Zusammenspiel sein aus dem subjektiven, aus dem gesunden Menschenverstand, auch von dem Athlet, von der Athletin, von Entscheidungen, die dann getroffen werden. Im Zweifel lieber eher für die Regeneration und nicht für den zusätzlichen Trainingsstress. Warum geraten denn einige ins Übertraining oder warum belasten sich denn einige zu doll? Muss ja nicht gleich dieses Syndrom sein, muss ja nicht gleich das Übertraining sein oder das Red S sein oder sowas, sondern warum geraten denn einige vielleicht in so eine Phase auch der Trainingsstagnation? Das liegt eigentlich daran, dass wir immer getrieben sind. Ne? Wir sind so, wir glauben, dass wir, wenn wir sammeln, dass wir dann dadurch reicher werden, besser werden. Das ist wie mit dem Geld, Tommy. Wie kriegen wir es denn beigebracht? Wir kriegen beigebracht, wir sollen Geld sammeln, oder? Und dann haben wir irgendwann viel Geld.
Das stimmt aber nicht. Und dann werden wir Lauftrainer. Jetzt habe ich es endlich geschafft, Marius mal aus der Reserve zu locken und aus dem Skript zu bringen.
So ein Drecksack. Da fallen mir wieder unsere Schweizer Zuhörer hier ein. Ne? Da wollte ich eigentlich auch mal. Du, Tobi, ich habe hier vor der Folge in die Analyse geguckt und habe gesehen, es sind jetzt 15% Schweizer Zuhörer. Leute, grüezi miteinander. Ja,
ja das.
Schweizer. Leute, also die Türen stehen euch hier offen. Was, ne? Also warum seid ihr hier? Versteht ihr uns überhaupt? Oder ist es vielleicht, weil das Coaching hier in Deutschland so günstig ist
im Verhältnis? Die wollen hier Frankly loswerden.
Wir haben auch. Ich habe schon überlegt, ob wir auch noch so eine zweite Landingpage bauen und da nochmal in Franken anbieten, ja, damit sie sich nochmal ein bisschen besser abgeholt fühlen.
Du kannst ja einen Schweizer Tarif anbieten. Der ist A, pünktlich und B, teurer.
Ja, genau. Da rufe ich dann an.
Genau.
Da stelle ich Fragen.
Ja, zum Thema Schweiz. Und dann gehen wir zurück zum Thema, zum wichtigen Thema Übertraining. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen mit der Schweizer Bahn einmal durch Deutschland gefahren, einmal von Mannheim bis nach Hamburg. Ne? Und wenn du im deutschen ICE bist, dann ist alles relativ flach. Dann gehst du gerade durch den Zug. In einem Schweizer ICE, in Anführungsstrichen, der Schweizer Bahn, geht es immer hoch und runter. Und ich habe mich gefragt, ist das an die Alpen angepasst oder warum hat die Schweizer Bahn die Züge so gebaut? Vielleicht kann das mal einer in die Kommentare schreiben.
Die müssten sich an so ein flaches, Gelände müssen die sich gewöhnen.
Ja, da kriegen die gleich Achillessehnenprobleme. Ja. Gut, zurück zum Training. Sorry.
Ja. Leck mich doch am Zuckerli. Ja. So. Leute, ja, schöne Grüße gehen raus in die Schweiz. Schön, dass ihr da seid. Genau, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr, Tommy. Vielen Dank. Ich weiß es nicht mehr. Wo war ich denn?
Wir waren bei der Reizsteuerung und wir waren dabei, dass ein Trainingsplan sich an den Alltag anpassen sollte, entweder alleine durch den Athleten und oder durch die Trainingssteuerung, durch Trainer oder sonstige externe Faktoren.
Genau, ne, ich habe diesen Quatsch mit dem Geld, habe ich erzählt, ne?
Ja.
Genau, du sammelst und sammelst und sammelst und das Geld kommt rein, du denkst dann im Prinzip, ja, jetzt habe ich viel Geld, weil ich habe viel Geld gesammelt, ja, nur rein so als Metapher. Geld ist aber auch eher ein Energieaustausch, ja, Geld ist Energie, so muss man denken, und wenn man das versteht, dann weint man auch nicht jeden Tag, weil es eben nicht mehr wird, wenn man es versucht zu stapeln, sondern es wird ja dann auch eher weniger, und genau das ist das Ding mit dem Training. Versucht das mal so ungefähr als Vergleich zu sehen. Wenn ihr Trainingseinheit für Trainingseinheit einfach nur kumuliert und sammelt und sammelt und sammelt und denkt, jetzt, ich sammle jetzt viele Trainingseinheiten und bin dadurch besser, es ist ja nicht so, dass man 100 Trainings sammelt und jetzt habe ich die Leistungsfähigkeit von 100 Trainings. Ja, das ist ja nicht dieser Stapel, sondern es fängt dann irgendwann an, wenn ihr immer nur sammelt, 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 dass sich das dann wie beim Geld von oben immer mehr abbaut, weil es einfach kostet. Ja, es ist zu teuer, das Ganze zu lagern, gefühlt. Ja. Auch Leistungsfähigkeit, auch Leistungssteigerung überhaupt hinzukriegen im Körper, ist ein Energieaustausch. Ihr müsst Energie geben, ihr müsst Energie nehmen. Und nur wenn das Ganze in einer schönen Balance ist, in einem schönen Gleichgewicht ist, dann wird das funktionieren, dass das Ganze mehr wird, ja, dass der Körper das dankend annimmt, dass er sich immer wieder anpasst an neue Situationen und so weiter. Also gebt dem Körper gerne mal mehr, umso mehr gibt er dann auch wieder. Und das ist für viele, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ich habe das oft, ne, Tommy, dass ich dann gefragt werde, da ist ja gar keine Einheit am Donnerstag. Ja, lies mal ein Buch. Ja, also ja. Echt... auch mal einen Tag nichts machen, auch mal zwei Tage nichts machen und nicht diesen Zwang im Kopf zu entwickeln. Und ich glaube, das geht vielen so, weil mir ging es auch so. Mir ging es damals auch so. Nicht diesen Zwang im Kopf zu entwickeln, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich mich besser fühle, damit ich nicht das Gefühl habe, die Leistung baut sich wieder ab. Weißt du, das ist ja nicht dieses Fass, was sich auffüllt und dann, was dann wieder abgelassen wird. So ist das nicht. Im Gegenteil, sondern es baut sich nur weiter auf, wenn ihr auch mal ein bisschen Luft ranlasst wieder.
Na, das Verständnis, dass Regeneration nichts Schlimmes ist, ganz im Gegenteil. Ja. Und dass Regeneration, auch wenn sie über 1, 2, 3 Tage läuft, weil vielleicht der Trainingsplan nicht 3 Tage Regeneration vorgibt, aber der Alltag es fordert, wie du gerade sagtest, das Kind ist krank, auf Arbeit ist viel los, oder die Familie ist zu Besuch, muss ja nicht mal was Schlimmes sein, kann ja auch was Schönes, also das kann man jetzt so sehen oder so, aber es kann
die
ja auch
eine
positive Sozialaktion sein, die da plötzlich kommt. Ich habe jetzt am Wochenende, freue ich mich sehr drauf, in Lübeck, ein wunderbares Festival mit den H-Blocks und den Donuts. Das kostet mir 2 Tage Training, aber ich nehme es sehr gerne an und freue mich riesig drauf, aber es ist genau das, was du sagst. Ich muss jetzt mich mit der Frage beschäftigen, ich bin eigentlich gerade in der Peak-Phase in Richtung des nächsten Wettkampfes. Nehme ich die Woche jetzt aus dem Trainingsplan raus, versuche ich dieses fehlende Wochenende zu kompensieren in den mir zur Verfügung stehenden 5 Tagen. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, ich bin am Sonntag noch 50 Kilometer gelaufen. So, gestern war Ruhetag, heute habe ich eine kleine Einheit mit Tempoelementen gehabt. Was mache ich jetzt? Kompensiere ich das? Die Wochenkilometer kriege ich nicht hin. Das muss ich akzeptieren. Und da ist die Frage, kann ich das als Athlet, das zu akzeptieren, dass vielleicht der Trainingsplan ursprünglich was anderes vorschrieb? Jetzt kommt das Leben und der Alltag dazwischen. Ich muss was abändern. Und dann nicht in die Gefahr zu verfallen, zu sagen, gut, dann mache ich mir jetzt am Freitag einen Plan, laufe ich immer am Freitag nochmal 60 Kilometer, dann kriege ich das schon hin, dann komme am Ende meine 90, 100 Kilometer die Woche raus, aber wird schon passen. Das ist eigentlich genau das, was du gerade sagst mit dem Energielevel haushalten und die eigenen Schwerpunkte so zu setzen, dass der Körper sie verarbeiten kann und zwar so verarbeiten kann, dass sie auch zu einem Ziel führen.
Ja, ja, total. Super wichtig. Wer das verstanden hat, wer dieses Prinzip des Energieaustauschs quasi auch im eigenen Körper verstanden hat, der wird sich super entwickeln, ja, auch von selbst. Ja. Also im Prinzip nicht einfach nur auf der Couch sitzen von selbst, sondern eben auch mit selbstgesteuertem, mit eigener Belastungssteuerung, sag ich mal, im Training. Von außen, wenn man von außen raufgucken lässt, dann hat man natürlich auch nochmal ein bisschen diese rationale Stimme von außen. Das ist schon, und ich habe mir ja auch wieder einen Trainer genommen, jetzt einen Lauftrainer, weil ich einfach, also aus zweierlei Gründen, einmal, weil ich jemanden da ein bisschen unterstützen möchte, auch ein bisschen Learning mitgeben möchte, aber auch, weil ich eben mich selber nicht gut steuern kann. Ich mache im Zweifel eben auch das, was mir liegt, was mir Spaß macht. Und wenn da was im Trainingsplan steht, dann habe ich eben auch den mehr oder weniger den Zwang zu sagen, auch mal, ja, ich mache das jetzt. So. Weil ich weiß auch, eigentlich ist es dann auch meinem Ziel dienlicher.
Ja, ja, sich selber bescheißen ist einfacher, als andere zu bescheißen. Ne?
Ist so. Hey, gehen wir mal davon aus, dass im Prinzip, also wir gehen mal ganz, ganz trocken davon aus, dass wir in diesem Rhythmus sind. Wir geben eine Belastung oder einen Reiz, wir ermüden davon, dann kommt die Regeneration, dann kommt die Anpassung. Wenn wir das mal durchspielen, ja, und jetzt nehmen wir mal eben diese Komponenten und sagen, wir packen mehr Belastung rauf, weniger Regeneration. Ja, dann kommen wir sozusagen in diese Richtung rein. Und es gibt natürlich jetzt so verschiedenste Auswirkungen davon. Und eine Auswirkung ist einmal das, was wir nicht wollen. Und das ist mehr oder weniger, wenn die Garmin anzeigt oder irgendeine andere Uhr, Formerhalt. Ja? das ist ein Trainingspensum, wo man jetzt, also bitte nehmt die Uhrenwerte da nicht zu ernst. Ja? Ihr könnt trotzdem sehr gut im Training unterwegs sein und trotzdem steht da Formerhalt. Aber das meine ich erstmal nur so von wegen, ich glaube, ein großer Pain ist da draußen bei euch, dass ihr nicht genau wisst, lasse ich jetzt Potenzial liegen im Training oder gerate ich vielleicht in ein Übertraining? Und dieser Zwischenpunkt, der ist super schmal. Ja? Also dieser Punkt von zwischen ich mache eigentlich zu wenig und eigentlich erhalte ich hier nur meine Leistung oder ich lasse viel Potenzial liegen, bis hin zu ich mache jetzt hier zu viel und rutsche in so ein Verletzungsrisiko rein, ist super klein. Weil wir wollen ja ungefähr davon ausgehen, dass wir sagen, wir wollen uns so um die 100% der Belastungsfähigkeit bewegen, ja, mit unserem kompletten System, was super komplex ist, um dann eben den Reiz zu setzen für den Körper, dass der Körper sagt, ah, okay, da muss ich jetzt noch ein bisschen nachlegen, da ist noch zu wenig. Und dann eben diesen kleinen Reiz anzupassen. Ja, da sind wir so wahrscheinlich zwischen 95 und 108%, wo wir uns bewegen dürfen. Meistens bewegen wir uns wahrscheinlich irgendwo bei 80% oder 120. Das ist dann eben genau der falsche Weg. Ja. Aber grundsätzlich erstmal eine normale Trainingsmüdigkeit, die wollen wir erzeugen. Und da sind natürlich, da haben wir mal Muskelkater, da haben wir mal 2 bis 3 Tage auch ein bisschen mit schweren Beinen zu tun. Dann ist der nächste lockere Lauf vielleicht nach dem Intervalltraining auch jetzt nicht mehr so der rundeste und so. Und dann haben wir vielleicht auch mal Phasen, wo es mit der Arbeit, mit der Familie ein bisschen mehr wird, bekommt ein bisschen Schlafmangel dazu und so weiter. Und wenn das Ganze dann in Phasen passiert und vielleicht so 1, 2, 3 Wochen mal ein bisschen mehr wird, und man hat dann aber wieder so eine gewisse Pufferzeit, wo man es wegregenerieren kann, eben nach, vielleicht auch nach dem Prinzip der klassischen 2:1 oder 3:1 Periodisierung. Und da achtet man im Alltag drauf, dass ihr das nicht nur aufs Training adaptiert, sondern vielleicht auch bei allem drumherum. Wenn das funktioniert, dann seid ihr da auf einem guten Weg, ja, dann habt ihr da eine gute Balance. Dann kommt aber der nächste Schritt, ja, beziehungsweise, ja, wenn wir dann in dieser funktionalen Überlastung drin sind, das ist Fachbegriff ist Functional Overreaching, FOR, in der Fachlektüre. Das ist im Prinzip die funktionelle Überlastung. Funktionell deswegen, weil wir uns genau so viel überlasten, dass wir noch eine Funktion daraus ziehen. Also es hat eine Funktion für uns, nämlich, dass wir das Ganze dann super kompensieren können. Ja? Und das ist im Prinzip das, was wir wollen. Wir wollen dann teilweise mal in einen Umfangsblock gehen. Wir wollen mal ins Trainingslager. Wir wollen mal eine Peak-Woche machen, so wie wo Tommy jetzt drin ist. Das heißt, es kann passieren, und das habe ich jetzt natürlich während der langen Saison jetzt auch gerade kurzfristig, jetzt ist der zweite Hauptwettkampf steht an, die Leute sind ewig lang jetzt schon in der Saison, sind lange im Training und teilweise kommen die dann natürlich zu mir und sagen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde eher langsamer als schneller. Ja. Und das darf gerne mal für eine gewisse Phase so sein. Eben die Leistung geht gefühlt ein Stück weit runter oder die Trainingsbereitschaft, ja, die Form geht ein Stück weit runter, die Müdigkeit geht ein Stück weit hoch. Ihr seid dann noch nicht im Übertraining deswegen, ja, noch nicht unbedingt.
Nee,
Nicht
nee,
unbedingt.
absolut. Aber es ist genau der Punkt, der gefährlich wird. Weil
Genau.
dieses, ich verliere an Leistung, und es ist ja auch die Frage der Messbarkeit, wie messe ich denn diesen Leistungsverlust? Ne?
Genau,
Wenn ich jetzt
dazu
auf der
kommen wir noch.
Straße unterwegs bin, ist es einfacher messbar, als wenn ich, wie wir wahrscheinlich alle, die uns jetzt hier zuhören und wie wir beide unterwegs sind, viel im Trail unterwegs bin, wo ich deutlich weniger Messbarkeit der verschiedenen Strecken einfach in den Parametern messen kann, die Uhr oder was auch immer aufzeichnet. Dann wird es schon schwieriger. Aber dieses Thema, meine Leistung, ob sie gefühlt oder in der Realität wirklich nach unten geht, lassen wir mal dahingestellt, geht runter. Und die viele, viele neigen dann dazu, das zu kompensieren mit, meine Leistung geht runter, ich muss härter trainieren, ich muss mehr trainieren, ich muss mehr machen. Und das ist der gefährliche Schritt, das über einen
Super, genau.
längeren Zeitraum Entschuldigung, hin zu einem Übertraining.
Voll. Oder es ist doch auch der ganz normale Menschenverstand. Normalerweise, wenn ich sage, ich trainiere viel und bin dann so voll der Trainingsfreak und bin so voll in dem Ding drin und alle anderen werden irgendwie besser und ich trainiere viel mehr und werde aber nicht besser, dann muss ich halt mehr trainieren. Ja, ganz klar, ganz klarer Gedanke. Völlig normal. Und dann stopfe ich mir vielleicht sogar noch die wichtigen Regenerationstage zwischendurch voll. Oder ich stehe nochmal eine Stunde früher auf und gehe nochmal raus, wenn ich das sonst nicht in den Tag reinkriege und so weiter. Und dann, wenn ich das in kleinen Phasen mache, kann das gut gehen und ich regeneriere das gut weg und so weiter. Wenn ich dann eben das nicht merke, dann rutsche ich eben in das Non-Functional rüber. Und dieses Non-Functional ist dann quasi die nächste. Also ich will es nicht in Stufen nennen, ist nicht mit Stufen so, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das ist ein ziemlich komplexes Kaskadenthema. Es ist aber so rein von der Fachlektüre sozusagen, die sagt, das Ganze, dann kippt das Ganze in eine nicht funktionelle Überlastung. Ja, also von der funktionellen Überlastung, wo wir noch eine Superkompensation rausziehen, kippt das Ganze so, dass wir zwar regenerieren, Stück weit oder kurz mal regenerieren, soweit es unsere inneren Zwänge zulassen, aber wir sind metabolisch, also im ganzen Energiesystem, metabolisch sind wir quasi ganz schlecht eingestellt. Wir haben viel zu wenig Energiebereitstellung drin. Wir haben vielleicht zu wenig Schlaf, schlechten Schlaf. Das Ganze ist eine Abwärtsspirale. Und wir haben dann trotz Regeneration kommen wir nicht mehr in die Superkompensation. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann ins Übertraining kippen. Ja.
Und der Leistungsaufbau wird zu einem Leistungsabbau und je härter ich trainiere, desto stärker laufe ich in den Leistungsabbau rein.
Ja.
Ja. Und das ist dann ein Bild,
und
das, was wir vorhin sagten, was dann als Krankheitsbild auch in der Wissenschaft auch gesehen wird. Da kommst du in der Regel alleine ohne weiteres mit, naja, jetzt mache ich mal 2, 3 Wochen nichts und steige dann wieder ein, nicht raus.
genau. Und Tommy, was ist das Problem? Du hast es nochmal so ein bisschen auch in dem Uphill-Athlet, in dem Buch, übrigens kleiner Buchtipp, der
Ja.
Uphill-Athlet ist absolut ein starkes Buch. Da hast du auch nochmal so einen kleinen Claim daraus gegeben, dass es eben dann nicht mehr darum geht, mal eine Woche zu regenerieren, wenn man in diesem Syndrom drin ist, sondern dann geht es darum, mehrere Wochen bis Monate sogar. Ja.
Ja, und das dann bestenfalls auch, oder nicht nur bestenfalls, zwingend mit ärztlicher Unterstützung
So
wieder
ist es.
hinbiegen zu können. Ja,
Also
das
wir
ist.
reden dann wirklich von einer Art, ja, Krankheit. Das ist eine Art physischer Burnout. Ja? Wenn wir von einem Burnout auf Arbeit sprechen, geht es ja mehr so um das Mentale bei den meisten. Das ist aber dann einfach ein physischer Burnout. Ja? Das ganze, das metabolische System, das zentrale Nervensystem, es ist alles runter, es gibt keine Anpassung mehr, die Regeneration läuft nicht mehr und gerade so diese inneren biochemischen Prozesse, diese ganzen Hormongeschichten, Cortisol, die Neurotransmitter und alles, das spielt alles verrückt. Und was da genau passiert, kann ich gar nicht sagen, weiß ich auch nicht. Ist auch gar nicht so wichtig für mich. Interessant ist nur, diese Anzeichen zu spüren. Und Tommy, hast du schon mal einen Athlet betreut, wo du das Gefühl hattest, das könnte da in eine Richtung gehen?
Nee, da klopfe ich jetzt mal ganz bewusst auf Holz. Bisher noch nicht. Da habe ich keine persönlichen Erfahrungen sammeln müssen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, das Wort müssen. Das ist aber ein Thema, was mich gerade in den Anfängen, als ich angefangen habe, Trainingspläne für andere Menschen zu schreiben, im Kopf stark bewegt hat. Also ich finde sowieso, dass
Die
wir
Verantwortung,
als,
oder?
ja, als Trainer eine sehr, sehr große Verantwortung übernehmen. Ja. Und diese Verantwortung entsprechend so auszugestalten, dass wir gerade so, wie wir das ja in wahrscheinlich 99% aller Trainer-Athleten-Beziehungen umsetzen, wir beide, dass wir unseren Athleten, unsere Athletin ja persönlich selten sehen, selten bis gar nicht sehen, sondern eigentlich immer nur fernmündlich über Telefon, über WhatsApp oder Teams oder was der Kuckuck was kommunizieren und dadurch und auch deren Alltag in der Regel nicht kennen, nur durch die gemeinsamen Gespräche, durch den häufigen Austausch, aber nicht persönlich vor Ort sind und sehen, wie es wirklich umgesetzt wird. Das sehe ich als sehr große Herausforderung für jeden Trainer und für mich explizit ganz subjektiv betrachtet auch, ja, und versuche dem so gerecht wie möglich zu werden, indem ich, und das ist vielleicht die Art von Athleten, die dann auch zu mir kommen, ich gehe auch ambitioniert in Trainingspläne ran, was die Zielerreichung angeht. Ich versuche aber auf der anderen Seite sehr vorsichtig und auch sehr zurückhaltend in der Trainingssteuerung unterwegs zu sein, um gar nicht erst in solche Situationen zu kommen. Das ist auch ein sehr, sehr schmaler Grat. Also das macht dann auch ein bisschen die Erfahrung wett, die man nach und nach sammelt. Und es macht vor allen Dingen wett, die sehr häufige und sehr intensive Kommunikation zwischen Athlet und Trainer.
Ja. Ja,
und sehr offene, absolut. Das muss man auch noch sagen, die Offenheit, die da sein muss, das große Vertrauen gegenseitig, weil man lässt sich absolut. Ja wirklich ins Herz schauen. Ja,
im wahrsten Sinne. Diese Ehrlichkeit, wenn diese Transparenz, wenn dieses Vertrauen, wenn die Offenheit nicht da ist von Athlet zu Trainer, dann kann das schon auch mal sein, dass wir auch natürlich in den Gesprächen mehr oder weniger getäuscht werden. Ja? Dass wir dann vom Training her sehen, wird ja Training gemacht und fragt sogar noch nach mehr Training. Und geht's dir gut? Ja, alles gut soweit und schick und tut irgendwas weh? Nee. Wir versuchen natürlich dann in der Zusammenarbeit auch immer so tief reinzugehen und in diese Verbindung, in diese menschliche Verbindung, dass wir das spüren. Und ich glaube, und das hatte ich jetzt vor kurzem auch nochmal bei Instagram so ein bisschen ich habe mich damit beschäftigt, gerade mit dem Thema so KI-Coaching, ja, weil viele natürlich jetzt auch über ChatGPT und lassen sich da Trainingspläne raus und so. Ist auch gut, wenn man es richtig macht, ja, dann macht das, kann das Sinn machen. Aber das Thema ist eigentlich, dass ich gesagt habe, wenn ein Trainer nicht reagiert, sondern agiert, dann braucht er sich keine Gedanken machen, dass KI irgendeine Konkurrenz darstellt. Ja, also weil so die Frage aufgekommen ist, muss ich Angst haben um meinen Job? Weil es kommen so viele KI-Apps, KI-gesteuerte Apps oder unterstützte Apps raus und so weiter. Im Gegenteil, wir können ja das ganze System super gut nutzen, eben um Muster zu erkennen, ja, um Frühwarnsysteme zu haben und zu bauen und zu machen. Aber im Grunde genommen besteht der Mensch ja nicht nur aus Daten, sondern, und deswegen ist auch diese Kommunikation in unserem Paket, deswegen habe ich immer gesagt bei Finishline, Kommunikation ist kein Limiter. Also das soll nicht limitiert werden. Ja? Es gibt so viel Kommunikation, dass wir uns gegenseitig einfach mit den Athleten abholen, dass wir wissen, wie es dem anderen geht und was der andere meint sozusagen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, warum menschliche Trainer, eben diese Co-Piloten, die Unterstützer im Trainingsalltag, warum das nach wie vor einfach super viel Sinn macht.
Weißt du, das ist lustig. Ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen auf Arbeit, die mich fragte, sag mal, verfolgst du gerade wie hat es ausgedrückt, dieses extreme Rennen, was da gerade stattfindet? Und dann,
LSU.
Genau, nahm sie Bezug auf den Backyard.
Oder meinst du den Mauerwegslauf?
Den Mauerweg, genau. Ne? Nee, der ist ja leider gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung gewesen, zumindest außerhalb der Bubble, wie es ein LSU aktuell ist. Ich sage jetzt ganz bewusst, leider ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Da will ich gar nicht drauf hinaus. Was ich aber ganz spannend fand, war die damit verbundene Frage, ja, aber ist das alles noch gesund, was die da machen und wie die das machen und auch dieses viele Training, was sie umsetzen müssen? Und diese Frage bekomme ich nicht nur einmal gestellt. Die höre ich ziemlich häufig, wenn ich gerade mit Menschen spreche, die nicht aus der Laufbubble kommen. Mhm. Und anfangs dachte ich immer, ja, was soll denn die Frage, was implizierst du denn damit? Hältst du uns für so wenig verantwortungsvoll, dass wir das nicht umsetzen können. Mittlerweile finde ich diese Frage sehr wichtig. Also gerade die von Menschen gestellt zu bekommen, die nicht in dem Trainingsumfeld aktiv sind, die keine oder wenig Anbindung an unseren Sport haben, weil die Frage für mich immer noch bedeutet, vielleicht einen Schritt nach außen zu gehen und das, was ich mir als Training auf die Agenda lege oder legen lasse, entweder selber gesteuert oder fremdgesteuert, ab und zu auch mal zu hinterfragen in Richtung, in welchem Verhältnis steht das denn zu meinem Alltag? Die vorhin erwähnten Trainingsstunden, sind 10, sind 12, sind 15 Stunden viel? je nachdem, in welchem Punkt am Leben man steht, wie viel Alltag man drumherum hat, wie viel soziale Anbindung und so weiter, ist das, ist ja alles auch ein dynamischer überhaupt nicht,
Prozess.
Genau, überhaupt nicht einordnenbar im Vergleich zu anderen. Und deswegen finde ich diese Frage, ist das noch gesund, wenn man sie überspitzt jetzt stellt, gar nicht so verkehrt, sich die vielleicht regelmäßig mal zu stellen und zu sagen, okay, ich mache das, ich habe ein Ziel und da trainiere ich wirklich explizit ausgerichtet drauf und da lässt auch vieles andere, lässt sich einfach nicht umsetzen, weil ich habe einen Fokus gesetzt, alles in Ordnung. Aber das ab und zu hinterfragen, wo stehe ich und wie geht es mir dabei? Unabhängig davon, ist der Trainingsaspekt auf grün umgesprungen nach der vollendeten Einheit oder nicht? Die Frage, wie geht es mir persönlich dabei?
Ja, genau. Und diese Frage ist wirklich schlau, weil letztendlich machen wir ja genau das. Wir hinterfragen das Konzept, was wir aufstellen für die Athleten, teilweise auch angepasst Woche für Woche, hinterfragen wir ja im Endeffekt auch regelmäßig. Ist das noch okay? So sind wir noch auf dem richtigen Weg und können dann ja auch oder justieren ja auch relativ oft dann fein und sagen, ja komm, lass mal lieber links oder rechts abbiegen. Wie oft habe ich es denn schon erlebt, dass ich mit Athleten zusammensitze, Montag früh zum Beispiel, ja, es war ein hartes Wochenende und es war vielleicht für die Athleten ein bisschen zu doll, weil dann noch zusätzlich irgendwas anderes dazu gekommen ist, irgendwelcher Reisestress oder keine Ahnung. Und die gucken mich an und ich sage, weißt du was, du machst heute erstmal gar nichts. So, wir nehmen jetzt Anfang der Woche mal ein bisschen raus. Und dann nehme ich mit den Athleten zusammen raus und es ist schon oft so gewesen, dass dann gesagt wurde, so, da bin ich ja ein bisschen erleichtert, weil ich bin ganz schön fertig. Ja? Mhm. Also dieses Feingefühl zu entwickeln, eben nicht zu reagieren, sondern zu agieren als Trainer, das ist, glaube ich, dann der wichtige Punkt. Und wenn ihr da draußen eben einen Trainer gefunden habt, der das möglich macht, dann habt ihr da auch die Garantie, und ich sage jetzt wirklich ganz deutlich, auch die Garantie zur Verbesserung eurer Leistungsfähigkeit im Laufen. Ja.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Das hat nur bedingt was mit dem Übertraining zu tun, aber ich werfe hier selten Grüße raus. Ich grüße jetzt eine liebe Athletin, die Franziska, denn sie war die erste und bisher auch die einzige Athletin, bei der ich das Training abgebrochen habe. Wir haben über einen langen Zeitraum auf ein 50-Kilometer-Rennen jetzt im September trainiert. Ja. Und ich habe dann an einem bestimmten Punkt die Reißleine gezogen und habe gesagt, Franziska, ich glaube, wir müssen miteinander sprechen, weil in der Entwicklung, wie sich der Trainingsplan jetzt gestaltet hat, wie er umgesetzt werden konnte, werden wir dieses Ziel aus meiner Trainersicht wahrscheinlich nicht erreichen. Zumindest nicht verantwortlich und verantwortungsvoll erreichen. Und das, was passiert, also ohne, dass sie in eine Verletzung läuft, in den Übertraining glaube ich nicht, aber das ist irgendetwas passiert, was keiner von uns beiden gewollt hat. Und da ist etwas passiert, das fand ich extrem emotional. Ich bin auf so viel Verständnis und so viel Dankbarkeit gestoßen in dem Moment, das offen anzusprechen, auch auf die Gefahren zu sagen, ja gut, dann endet es jetzt leider hier. Dann verabredet man sich vielleicht nochmal und jetzt hat sie runtergemeldet, macht jetzt einen 20er. Da fühle ich mich absolut wohl mit. Da freue ich mich wahnsinnig für sie, weil sie wird dann ein tolles Wochenende mit einem tollen Ergebnis absolvieren.
Ja.
Und dann setzt man das oder justiert das Ziel gegebenenfalls für nächstes Jahr nochmal neu, so das gewollt ist. So, und den Mut auf beiden Seiten zu haben, kann natürlich auch einem Übertraining vorbeugen.
Und dieses teilweise dann auch mal zur richtigen Zeit auszubremsen, das ist eben genau das, was vielleicht eine Maschine noch nicht so richtig drauf hat. Ja? Weil es vielleicht auch gar nicht so diese Hintergründe kennt, weil datentechnisch erstmal soweit alles in Ordnung ist. Und gerade wahrscheinlich hat sie die Entscheidung für sich selber schon im Kopf getroffen, konnte es sich aber nicht wahrhaben und du hast dann die Entscheidung für sie getroffen und das ist super stark, ja, und dann ist das Ganze auch auf einen Dank gestoßen, auf eine Akzeptanz auch, stark, ja.
Ja, also deswegen habt den Mut, euch regelmäßig zu hinterfragen im Training, das ist und auch das muss man sagen, so ein Übertraining, und da komme ich nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Überangebot an Wettkämpfen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da bin ich von überzeugt, dass die meisten da Kribbeln im Finger verspüren, sobald sie das nächste tolle Event angezeigt bekommen auf Instagram und Co., sobald sie hören aus der Community, ich bin da und da, bist du auch da, dann juckt es doch den meisten in den Fingern, sich anzumelden. Und da eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, kann ich das überhaupt noch verkraften, will ich das verkraften und ist ein Training oder ist mein Leistungsstand überhaupt bis dahin soweit, entweder ausbaubar oder auf dem Niveau zu halten, das, was du vorhin auch sagtest. Das spielt alles damit rein, eine Trainingssteuerung so bewusst aufzubauen, dass so ein Thema wie Übertraining vielleicht gar nicht zum Tragen kommt und man diesen schmalen Grat, den wir vorhin angesprochen haben, gut absolvieren kann. Nicht nur technisch in den Alpen, sondern auch metaphorisch bei der Trainingssteuerung, um eben nicht nach links oder nach rechts in den Unter- oder Übertraining abzukippen.
Ja, also Genau, und was ich super wichtig finde, ist da noch mal reinzugehen und zu sagen, jetzt wird sich sicherlich zu Hause dann auch jeder fragen, irgendwo, ja, bin ich jetzt gerade im Übertraining, wie kann ich das denn abschätzen? Ja, wie kann ich mich denn da selber kontrollieren? Ich glaube, das sind so die wichtigen Takeaways, die würde ich dann ganz gerne noch ein bisschen umreißen und ansprechen. Was ganz, ganz wichtig ist, nochmal ganz kurz abzugrenzen und so ein bisschen nach links zu schieben, ist, es gibt ja das eben OTS, das Übertraining, und dann gibt es noch das Red S. Red S hat jeder schon mal irgendwo gehört. Das ist mehr oder weniger dann ein dauerhaftes Energiedefizit. Und das Thema ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ein sehr, sehr komplexes Thema für sich. Und das kann auch beides irgendwie, ne, Red S kann auch Übertraining sein und so weiter. Das verschwimmt so ein bisschen ineinander. Aber ich würde ganz gerne Red S nochmal in einem anderen Podcast nochmal explizit ansprechen, ja. Weil ich glaube, das ist auch nochmal, was so Östrogen, Testosteron-Geschichten und so weiter angeht, nochmal expliziter beschrieben. Und ich glaube, sogar Frauen haben dann ein höheres Risiko, da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Das ist nur so gefährliches Halbwissen. Aber deswegen vielleicht schreibt mir bitte in die Kommentare, Leute, ob ihr Bock habt, euch das Thema Red S auch nochmal zu geben und darüber nochmal ein bisschen was zu hören. Also mich selber interessiert es auch.
Ja, absolut. Ja.
Wir machen
Aber woran erkenne ich ein Übertraining? Ne? Also klar, es ist eine Energielosigkeit. Und die Energielosigkeit ist in der Regel nicht nur punktuell vorhanden, sondern zieht sich durch den Alltag
durch den Tag, ja.
der Menschen durch. Punkt eins. Ich verspüre während eines relativ hart ausgerichteten Trainings absolut keine Leistungsverbesserung mehr. Ganz im Gegenteil, eher ein Leistungsabbau.
Ja. Also ich merke, wie ich stagniere, wie ich Leistung abbaue. Wie merke ich das? Im besten Fall, und das ist so mein Top-Tipp an euch, sucht euch mal eine Hausstrecke, die ihr immer lauft. Eure Stunde-Runde, sag ich mal. Lauft die bitte, ihr lauft ja einen Dauerlauf auch immer mehr oder weniger in derselben Herzfrequenz. Lauft die immer wieder in derselben Herzfrequenz. Macht das gerne, lauft diese Runde einmal die Woche. Lauft bewusst immer dieselbe Runde. Und schaut mal über Wochen hinweg, wie ihr euch da entwickelt. Wenn ihr da von der Pace nicht über Wochen hinweg leicht schneller werdet, bei gleichbleibender Herzfrequenz, oder wie ihr bei gleicher Pace ein bisschen an Herzfrequenz absenken könnt, also weniger Energieaufwand betreibt für die gleiche Arbeit draußen, ja, für die gleiche Pace. Wenn das nicht ist, sogar wenn ihr sogar irgendwie langsamer werdet bei höherer Herzfrequenz oder wenn das Ganze einfach so null stagniert, dann trainiert ihr entweder völlig falsch oder ihr seid im Übertraining, ja, oder in einem Non-Functional. Und meldet euch mal. Wenn ihr da Zweifel habt, meldet euch gerne bei uns. Ja, wir können da mal raufschauen, wir können uns da mal ein Bild von machen und das Ganze mit euch gemeinsam besprechen.
Und nochmal ein wichtiger Aspekt, ihr habt alle, so wie wir auch, für relativ viel Geld hier was am Handgelenk hängen, was
Oh
sich
ja.
Laufuhr schimpft. Da bin ich von überzeugt, wäre auch nochmal eine Folge wert, wahrscheinlich die meisten von uns nicht mal zu XY% ausnutzen, was die Uhren können.
Das riecht nach einem Equipment-Talk.
Das riecht nach einem Equipment-Talk, ja, das ist das eine. Aber die Uhren messen alle. Die messen in der Regel, wenn er sie nachts trägt, tracken sie eure Schlafqualität. Sie tracken eure Herzfrequenzvariabilität.
Ja,
Sie
ja.
tracken euren Ruhepuls, generell die Herzfrequenz, die Entwicklung. Achtet auf die Zahlen, nehmt sie nicht 100% für bare Münze. Wir reden hier nicht über medizinisches Gerät am Handgelenk, aber wir reden zumindest über eine Möglichkeit, Muster zu erkennen, Verläufe zu dokumentieren und starke Abweichungen wahrzunehmen. Das auf jeden Fall. Und wenn diese Abweichung nicht nur punktuell an ein, zwei Tagen durch ein falsches Tragen, durch eine verrutschte Messung nachts zustande kam, sondern sich über einen längeren Zeitraum abbilden, dann lasst es abchecken. Dann besteht die Gefahr durchaus, dass irgendetwas nicht richtig ist, ob das dann Übertraining heißt oder andere Probleme, die entstanden sind durch ein Training. Das kann man ärztlich immer noch alles abprüfen lassen. Aber gerade das Thema Herzfrequenzvariabilität, schweres Wort, ist ein relativ gut und eindeutig messbares Indiz
Ja.
für einen Leistungszustand.
Absolut.
Ja.
Das Ganze geht dann natürlich über in, okay, jetzt wissen die meisten da draußen wahrscheinlich 95, 98%, ah, puh, Glück gehabt, ich bin nicht im Übertraining, ja, weil ich verbessere mich ja doch irgendwie und stagniere nicht oder fühle mich nicht super müde oder ausgelaugt eben im Alltag auch und so weiter über Wochen hinweg, sondern das funktioniert schon und dann stellt man sich aber die Frage, wo ist denn der Punkt, wo ich mich bewegen muss? Wie kann ich denn meine Belastung so steuern, dass ich das Ganze eben in einem sehr profitablen, was die Leistungssteigerung angeht, profitablen Bereich ausrichte? Wo man wirklich dann mal nach ein paar Wochen dann auch immer sehen kann, nach gewissen Trainingsblöcken, nach gewissen Trainingsschwerpunkten, geil, da habe ich mich jetzt wirklich verbessert. Das Thema Belastungssteuerung würde ich gern, da würde ich gern so ein bisschen den Cliffhanger setzen. Machen wir das nächste Woche.
Da machen wir sehr gerne nächste Woche.
Cool, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Thema, wo viele Bock drauf haben und was sehr interessant ist. Tommy, Thema Übertraining, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen abzurunden. Hast du da noch irgendwo was Wichtiges?
Nichts, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, achtet auf euch. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr die Chance habt, in der Familie jemanden zu haben, der ein bisschen Ahnung von dem hat, was ihr da tagtäglich betreibt, dann lasst auch den oder diejenige auf euch achten.
Ja. Und wenn der Partner oder die Partner, wenn der Partner oder die Partnerin keinen Geschlechtsverkehr haben will, dann kann das eben auch wirklich am Übertraining liegen. Denn die Libido sinkt dann auch extrem. Ja, also Tommy. Ganz kurz, es haben sich super viele schon vorangemeldet jetzt für die VO2 Max Booster Trainingsgruppe. Ab 1. Oktober geht's los. Wir haben noch Plätze. Meldet euch gerne vorab bei uns, irgendwie über die Social Media Bereiche, über den Podcast hier, über irgendwas. Einfach den Claim oder das Wort VO2 Max reinschreiben als Kommentar oder als Nachricht und wir nehmen euch dann sozusagen schon mal lose in die Gruppe auf und ihr kriegt dann entsprechend weitere Infos vor dem Start. Es wird auf jeden Fall 12 Wochen VO2 Max Plan geben natürlich. Ich habe da drei verschiedene Trainingspläne. Das heißt, einer von denen, da geht ja so ein Assessment durch, wird passen sozusagen. Wir sprechen uns dann, welchen ihr dann braucht. Und dann kriegt ihr natürlich von Tommy und mir Webinare, Q&A-Sessions über die 12 Wochen. Und Leute, es wird auch ein Shirt geben. Ja? Wir haben jetzt nämlich eine neue Kollektion, da bin ich ganz stolz drauf. Ein Finishline Emotions-Shirt, so also ein cooles Präsentations-Shirt, richtig tolle Qualität. Das packen wir dann noch mit rein in das Paket. Meldet euch.
Wie auf dem Fischmarkt hier.
Ja.
Da gehen wir noch ein T-Shirt mit oben drauf, du.
Noch eine Makrele
Und noch
dazu.
eine Makrele hauen wir dir um die Ohren nicht. Jo, in diesem Sinne, schönes Wochenende, hätte ich fast gesagt. Schönen Mittwoch erstmal, wenn ihr die Folge heute am Erscheinungstermin hört.
Genau. Haut rein, Leute. Trainiert nicht zu viel, regeneriert auch mal. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns drauf.
Bis nächste Woche.